Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann hier aus unserem Kölner Studio. Schönen guten Morgen. Nicht vor 2 Jahren hat ja der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Die Ukraine befindet sich bereits seit 10 Jahren im Krieg, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der ostukrainischen Gebiete durch Russland im Jahr 2014. Im Februar 2022 dann der zweite brutale Angriff Putins auf das ganze Land. 2 Jahre ist das also jetzt her, dass es Moskau bisher nicht gelungen ist, das Land zu unterwerfen und sich einzuverleiben. Wird auf 2 Gründe zurückgeführt. Erstens die Verteidigungsbereitschaft der Ukrainer und zweitens die geschlossene Antwort des Westens inklusive milliardenschwerer finanzieller und militärischer Hilfe, einschließlich massiver Waffenlieferungen. Doch derzeit scheint die Ukraine wieder in der Defensive. Die Gegenoffensive verlief weitgehend erfolglos. Gleichzeitig tun sich immer größere Risse zwischen den westlichen Unterstützerstaaten auf. Sollte Donald Trump im Herbst erneut das Weiße Haus einnehmen, dürfte die amerikanische Unterstützung erheblich gestutzt werden. Schon jetzt blockieren die Republikaner weitere Hilfen für das Land. Und auch innerhalb Europas treten deutliche Differenzen zutage. Bundeskanzler Scholz, der lehnt es weiterhin ab, Kiew weitreichende Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, zum Ärger Frankreichs und Großbritanniens, die ähnliche Waffen längst geliefert haben. Der französische Präsident Macron irritiert zugleich mit seiner Äußerung, in der Dynamik des Krieges könne man auch die Entsendung von Bodentruppen nicht ausschließen, wovon sich die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs deutlich distanzierten, inklusive Olaf Scholz. Bröckelt also die Einigkeit innerhalb Europas und des Westens insgesamt? Und wie groß ist die Gefahr, dass Putin den Krieg noch einmal ausweitet? Die pro-russische Marionettenregierung in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien hat in der vergangenen Woche Moskau um Hilfe ersucht, eine mögliche Vorstufe für ein weiteres militärisches Manöver Russlands. Streit um Taurus-Marschflugkörper und Bodentruppen für die Ukraine. Fällt Europa auseinander? Das Thema heute bei Kontrovers. In dem es auch um die aktuelle Abhöraffäre gehen wird. Der russische Staatssender RT veröffentlichte am Freitag ein abgehörtes Gespräch zwischen dem Inspekteur der Luftwaffe und 3 weiteren Offizieren. Darin wurden die Möglichkeiten besprochen, wie der Ukraine im Fall einer entsprechenden politischen Entscheidung Taurus-Raketen zur Verfügung gestellt werden könnten. Eine willkommene Vorlage für die russische Kriegspropaganda. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal unsere Gäste vorstellen. Das ist zum einen Knut Abraham von der CDU. Er ist Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er war auch Generalkonsul der Deutschen Botschaft in Washington und Gesandter an der Deutschen Botschaft Warschau. Er ist uns aus Chișinău, aus der Republik Moldau zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen aus Moldau. Guten Tag, Herr Heckmann.
Ja, Brian, Moldau, das muss man vielleicht nochmal erklären, liegt zwischen Rumänien und der Ukraine, in dessen Osten sich die abtrünnige pro-russische Region Transnistrien befindet. Erst in der vergangenen Woche, ich habe es erwähnt, haben die Separatisten dort Moskau um Hilfe ersucht, was als mögliche Vorstufe einer weiteren russischen Aggression gewertet werden kann. Der Menschenrechtsausschuss des Bundestags macht sich derzeit ein Bild von der Lage vor Ort und reist dann auch anschließend nach Odessa weiter. Insofern, schön, dass wir dabei haben. Sie können da gute Perspektiven, denke ich, reinbringen. Dann Wolfgang Hellmich von der SPD ist der Obmann im Verteidigungsausschuss und verteidigungspolitischer Sprecher. Schönen guten Morgen, Hellmich. Und last but not least Robin Wagener von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestags, ebenfalls dort im Europaausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Schönen guten Morgen, Herr Wagner.
Guten Morgen in die Runde.
So. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wie immer, wir freuen uns über Ihren Anruf, Ihre Mail. Heute Morgen waren unsere Anrufbeantworter schon geschaltet. Hier eine kleine Auswahl.
Schönen guten Morgen. Mein Name ist Lippert. Ich rufe aus Berlin an. Und ich glaube nicht, dass sich Deutschland zusammen mit seinen ausländischen Militärpartnern auseinanderdividieren lässt aufgrund der Taurus-Debatte. Allerdings glaube ich, dass sich Bundeskanzler Scholz seinen oftmals zitierten Satz "You never walk alone" einmal zu Herz nehmen sollte.
Hier ist Peter Wutzdorf aus Lorsch. Ich bin für die Lieferung von Taurus-Raketen. Putin versteht nur Härte.
Laura Preda, mein Name. Ich bin wohnhaft in Wilhelmshaven. Ja, also ich finde die Entscheidung von unserem Bundeskanzler, Herr Scholz, diesbezüglich absolut richtig, ganz, ganz wichtig gewesen, dass er das abgelehnt hat.
Ja, hallo Richter Berlin. Wenn die Bundeswehr sollte Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern und die zerstören damit die Krimbrücke, dann ist unser Rügendamm auch nicht mehr sicher.
Guten Tag, mein Name ist Langenstraß. Ich komme aus Schmargo, das ist ein Ort in Brandenburg. Der Streit um diese Taurus-Marschflugkörper, den verstehe ich nicht, weil wir sind längst Kriegspartei. Wir sollen auch nicht so tun, als ob wir irgendwie außen vor stehen.
Christoph Müller aus Bonn. Ich finde die Argumentation von Macron überhaupt nicht verwerflich. Boots on the ground muss eine Option sein.
Mein Name ist Kim Mahl. Ich bin aus Hilzingen am Bodensee. Ich finde, wir haben wirklich Grund genug, um mal nachzudenken, ob wir nicht fremdgesteuert werden, ob uns das alles vielleicht doch etwas weniger angeht.
Ja, guten Tag, Renate Helmstedt, Berlin. Also ich finde, dass wir bisher ganz lange eine halbherzige Waffenlieferung vorgenommen haben. Immer gerade so, wenn die Ukraine am Verlieren war. So wird auch das Leben der ukrainischen Soldaten auf keinen Fall geschont. Und das ist die sensibelste Ressource.
Grunwald aus Hamburg. Das Handeln Putins ist kein Krieg. Es ist Terror. Und bei Terrorabwehr dürfen nach internationalem Recht alle zur Hilfe gerufenen werden. Auch Taurus, zivilgekleidete Streitkräftemitglieder anderer Länder und zum Beispiel der militärische Abschirmdienst mit seinem vollen Equipment, um diesen Terror abzuwenden.
Tja, soweit ein Ausschnitt unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh bereits erreicht haben. Streit um Taurus-Marsch, Flugkörper und Bodentruppen für die Ukraine. Fällt Europa auseinander? Das Thema heute hier an diesem Montag. Tja, dann schauen wir vielleicht erstmal auf die Lage in der Ukraine selbst. Sie scheint ja zunehmend in der Defensive zu sein. Es gibt mehr und mehr Experten, die sagen, ein Sieg Russlands sei nicht mehr auszuschließen. Wolfgang Hellmich von der SPD, wie sehen Sie die Lage der Ukraine derzeit?
Guten Morgen, erstmal Heckmann, das hat ja gerade technisch nicht geklappt.
Ja, jetzt haben wir uns.
Jetzt haben wir uns. Ja, die Lage der Ukraine ist ausgesprochen schwierig, weil das, was wir sehen, was die Ukrainer immer wieder sagen, es fehlt uns an Munition, es fehlt uns an Luftabwehr, um uns gegen Russland und die Attacken aus der Luft zur Wehr setzen zu können. Deshalb heißt das aber im Umkehrschluss, dass wir alles dafür tun müssen, um entsprechend die Ukraine mit Munition und entsprechenden Gerätschaften zu versorgen. Und da insbesondere, wie vorhin schon anmoderiert, der Blick in die USA und die Aufforderung an unsere amerikanischen Freunde, endlich das Geld freizugeben, damit die Ukraine bestehen kann.
Und ob da alles getan wird, das werden wir noch vertiefen im Verlauf dieser Sendung. Wir haben ja 1,5 Stunden Zeit. Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen. Wie würden Sie denn die Situation der Ukraine beurteilen derzeit?
Ja, ich war selber ja vor wenigen Wochen in der Ukraine das letzte Mal und die Situation ist ernst, aber es ist ja keine Situation, die wir nur beobachten können von außen, sondern es hängt davon ab, wie wir unterstützen. Sie haben in der Anmoderation schon auch die Offensive des letzten Jahres angesprochen, die nicht die Erfolge gebracht hat, die wir uns wünschen. Und das liegt ja auch und ich glaube wesentlich daran, dass wir zwar am Ende die Kampfpanzer geliefert haben, das aber sehr zögerlich. Und zwar so zögerlich, dass die russischen Invasionskräfte sich verschanzen konnten, was die Befreiung von Gebieten massiv erschwert hat. Und diese Fehler dürfen wir nicht wieder machen und müssen dementsprechend engagiert die Ukraine unterstützen. Und ich glaube, die wesentlichen Themen sind dabei Munition, Luftverteidigung und weitreichende Waffen, um über diese Verteidigungsstellung hinweg wirken zu können. Insbesondere auch deswegen, weil Russland sehr viel Munition produziert. Und da ist es wichtig, dass die Ukraine die Möglichkeit hat, die Mordlogistik im Hinterland angreifen zu können und beispielsweise russische Munitionsdepots ausschalten zu können. Das Beste, was wir in Deutschland dafür hätten, wäre Taurus, um das zu erreichen. Aber ich finde es wichtig, dass wir es nicht verengen auf diese eine Waffensystemfrage, sondern es ist eben die Gesamtheit der Dinge und Munition beispielsweise ist ein ganz wesentlicher Faktor, bei dem wir unbedingt die Produktion hochfahren müssen, weswegen wir das ja als Deutscher Bundestag auch betont haben, dass wir Munition von außen einkaufen müssen, von da, wo es sie gibt, dass wir mehr Munition selber produzieren müssen durch Abnahmegarantien und in der Ukraine produzieren durch Investitionsschutz. Aber ich glaube, diese Sachen müssen auch schnell anlaufen.
Und auch darüber werden wir diskutieren. In der Tat, es ist ja nicht nur die Frage eines einzelnen Waffensystems, sondern das ist ja ein sehr komplexes Thema. Knut Abraham von der CDU, ich habe es gerade erwähnt, Sie sind uns aus Chișinău, Republik Moldau, zugeschaltet. Pünktlich zum Jahrestag hat ja die pro-russische Marionettenregierung in Transnistrien im Osten der Republik Moldau Moskau um Hilfe ersucht. So fing ja aber auch der Prozess der Annexion der Krim und der süd- und ostukrainischen Gebiete an. Das hat Besorgnis ausgelöst, dass Moldau das nächste Ziel Putins werden könnte. Wie würden Sie denn die Stimmung derzeit im Land beschreiben?
Also die Stimmung ist schon besonnen und ruhig hier in Chișinău. Aber Sie haben völlig recht. Auch Moldau ist bereits das Ziel von Desinformationskampagnen und vor allen Dingen auch Destabilisierungsbemühungen aus Russland. Und die Ereignisse der letzten Woche, diese Erklärung aus Tiraspol und das Echo, das diese Erklärung gefunden hat in Moskau, nämlich aus dem Außenministerium die Erklärung, dass man sich das mit Priorität ansehen werde, das trägt doch eben zur Beunruhigung bei. Und auch hier ist die Zielrichtung ganz klar, es geht darum, zu verhindern, dass Moldau den Weg geht, den sich die Menschen hier wünschen, nämlich den Weg nach Europa. Und das stand ja auch am Anfang vor 10 Jahren des russischen Eingreifens in der Ukraine, zu verhindern, dass die Ukraine auf den europäischen Weg geht. Und insofern gibt es Parallelen und eben auch durchaus eben besorgniserregende Parallelen, wenngleich die Stimmung hier in der Stadt ruhig, besonnen und gelassen ist, da das ja eine konstante Entwicklung ist und nicht ein einmaliger Vorgang.
Ruhig, besonnen, gelassen, so beschreiben Sie die Stimmung in Moldau. Wolfgang Helmich von der SPD, wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass Putin den Krieg noch einmal ausweitet? Denn solche Hilferufe von pro-russischen Separatisten, die wären ja nicht zum ersten Mal eine Vorstufe für militärische Aggressionen Moskaus.
Putin verfügt in Transnistrien über eine Truppenstärke von ca. 1500 Soldatinnen und Soldaten. Mhm. Ob das Instrumentarium ausreicht, um ganz Moldau zu destabilisieren oder auch sogar einen militärischen Angriff zu starten, bin ich mir mal etwas sehr in Zweifel. Ich glaube, das ist nicht das Instrument, sondern das Instrument ist eher die wirtschaftliche Destabilisierung, die Informationskampagnen gegen alle demokratischen Kräfte, gerade auch in Moldau. Und ich glaube, das sind eher die Instrumente, mit denen er versucht, seine Drohgebärden in eine Destabilisierung des Landes umzusetzen. Wie gesagt, ob 1500 Soldatinnen und Soldaten dazu ausreichen würden, bin ich mir im Zweifel. Andere militärische Kräfte kann er dort ja nun auch nicht hinverbringen. Mhm. Aber es ist es ernst zu nehmen und wir müssen uns über die Republik Moldau und ihre Zukunft eben ernste Sorgen machen. Und absolut, deshalb brauchen sie alle Unterstützung, auch gerade aus den Nachbarländern, um die moldauische Regierung und Moldau zu stabilisieren. Die Gespräche auch hier in Berlin, ich selber habe sie auch geführt, gehen ja auch in die Richtung, genau diese Unterstützung zu leisten.
Robin Wagner dazu vielleicht noch. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass sich der Krieg noch ausweiten könnte auf andere Länder?
Also erstmal zum Moldau finde ich den wirklich wichtigen Punkt zu sehen, dass Putin in seiner Rede, die er ja direkt am Tag danach gehalten hat, Moldau überhaupt nicht erwähnt hat. Und das zeigt, also er hätte ja die Vorlage gehabt und zwar im Grunde genau die Vorlage, die er in seinem Einmischungsplaybook, was er immer wieder verwendet, wunderbar hätte nutzen können. Er hat sie nicht genutzt, was zeigt, dass er militärisch auch begrenzt ist in seinen Mitteln. Und diese Begrenzung liegt ja zu wesentlichen Teilen daran, dass die Ukraine den russischen Vormarsch von der Krim bis nach Odessa gestoppt hat, was wieder zeigt, der Schlüssel für Sicherheit und Stabilität. Und wenn man die Ausweitung dieses Konflikts verhindern will, dann geht es darum, die Ukraine zu unterstützen, um an der Stelle auch den russischen Imperialismus begrenzen zu können. Die Frage insgesamt der Ausweitung, wir hören ja alle die Drohungen, die in Moskau immer wieder gemacht werden.
Es gibt ja auch im Baltikum beispielsweise Besorgnisse, dass man möglicherweise als Nächster dran sein könnte.
Genau, es gibt im Baltikum die Besorgnisse, es gibt in Polen immer wieder die Besorgnisse. Und ich glaube, wenn wir aus den deutschen Fehlern der letzten Jahre eins gelernt haben sollten, dann ist es, dass wir nicht diejenigen sind, die zwingend immer am besten einschätzen können, was in Russland passiert, sondern unsere Ost- und mittelosteuropäischen Partner durchaus richtige Einschätzungen haben, auf die wir vielleicht mehr hören sollten. Und wir erleben jetzt ja schon.
Ja, da ist die Leitung offenbar uns weggebrochen, hörte sich sehr stabil an. Ich würde sagen, wir greifen den Punkt gleich nochmal auf, nutzen aber die Gelegenheit, Roland Schweizer hier zu begrüßen. Er hat uns aus Leverkusen angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Schweizer.
Ja, wünsche auch schönen guten Morgen in die Runde. Die Fragestellung und das Thema überhaupt der heutigen Sendung ist natürlich sehr interessant, sehr aktuell natürlich auch, aber auch sehr komplex. Es enthält ja zig Aspekte, ja, die man da jetzt aufführen und nennen könnte. Wenn ich mal auf die Frage selber, die ja dann nach dem Doppelpunkt gestellt wird, nämlich fällt Europa auseinander, was sagen darf, würde ich sagen, Europa fällt nicht auseinander, sondern, und zwar deswegen nicht, weil sich hier bei diesen Vorgängen gerade ist auch symptomatisch die strukturell vorhandenen Uneinigkeiten innerhalb der, ich nehme jetzt mal Europa als Europäische Union, obwohl Europa natürlich etwas mehr ist als die Europäische Union, dass sich hier symptomatisch viele Uneinigkeiten und sehr viele Differenzen auch zwischen den Mitgliedstaaten zeigen. Es wird ja schon seit Jahren und Tagen, schon seit Jahrzehnten im Prinzip, ist die Rede von einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, sogar von einer europäischen Verteidigungsarmee. Das ist aber, also letzteres auf jeden Fall, das ist völlig historisch. Da kann man gerne auch mal die Frau Dr. Schröder, Ursula Schröder aus Hamburg hören, die hat da ausführlich schon Stellung genommen dazu. Nein, wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal die Glocken schrillen jetzt und es gibt jetzt zügig und nachdrücklich nur eines zu tun, nämlich endlich mal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dass man einheitliche oder vereinheitliche Waffensysteme innerhalb der Europäischen Union schafft, dass eine effiziente Koordination und Beauftragung auch der Rüstungsindustrien erfolgt, auch gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. Denn hier machen viele oder fast jeder jedenfalls sogar seinen eigenen Stiefel.
Wie erklärt Sie sich das? Warum ist das so?
Es sind halt immer noch vorhandene, latent jedenfalls, schwelende und vorhandene, manchmal mehr oder weniger stark zum Ausdruck gebrachte, nationale Egoismen. Und hier muss ich selber, ich bin großer Freund von Frankreich, französischer Kultur und natürlich Sprache dieser Eleganten, aber das ist insbesondere natürlich in Frankreich der Fall. Dass Frankreich halt wirklich, natürlich als immer noch Selbstverständnis fast, jedenfalls der Grande Nation, sich da nirgendwo in die Suppe spucken lässt und lassen will. Und gerade natürlich jetzt die Aktion letzte Woche, wo Präsident Macron diese Äußerung oder dieses Thema eingeführt hat, Bodentruppen. Gut, das braucht man jetzt natürlich nicht unbedingt jetzt nochmal besonders zu strapazieren, aber es ist natürlich, wie auch natürlich jetzt das Leak in Sachen Taurus-Abhöraffäre, es ist kein Skandal, Geheimdienste hören nun mal ab, auch unsere eigenen, auch wir werden abgehört von unseren Freunden, davon abgesehen, aber unabhängig davon, dass natürlich diese Dinge jetzt hier so kulminieren, sich zusammenkommen in einem Punkt praktisch und dass natürlich der russischen Desinformationskampagne natürlich ja mehr als nutzt sogar, das ist natürlich eine richtige Vorlage, ein Geschenk gewesen, das ist natürlich äußerst bedauerlich. Ja. Aber wie gesagt, nochmal zum Ausgangspunkt, Europa fällt nicht auseinander, Europa ist in diesen Fragen, wenn wir hier gemeinsame Dinge machen wollen, wie Lieferkettengesetze und sonst was, alles schön recht, aber das sind alles andere als prioritäre Themen. Das, was wir jetzt haben, eine gemeinsame, stringente, konsequente, koordinierte auch europäische Verteidigungsfähigkeit, Möglichkeit, das ist, denke ich, der allererste Punkt
auf
der
Tagesordnung. Das sind zumindest andere Themen, aber natürlich, da ist einiges noch zu tun, in der Tat, was die europäische Koordinierung und Zusammenarbeit angeht in diesen Bereichen. Herr Schweizer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Einwurf und ich höre gerade aus der Regie, Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen ist wieder bei uns in der Runde und vielleicht können Sie den Punkt noch gerade noch zu Ende machen, den Sie aufgemacht hatten. Wir hatten noch gerade über die Gefahr der Ausweitung des Krieges auch beispielsweise mit Blick auf das Baltikum besprochen.
Ich glaube, wir wären gut beraten, mehr auf unsere mittel- und osteuropäischen Partner zu hören. Das sollte auch die Lektion sein aus den Fehlern der deutschen Russlandpolitik der vergangenen Jahre, dass wir die Hybris und Arroganz auch ablegen, zu glauben, dass wir Russland immer besser verstehen als andere. Die jetzige Gefahr ist von Polen und auch von den baltischen Freundinnen und Freunden deutlich früher erkannt worden. Und insofern sollten wir das ernst nehmen und gleichzeitig aber auch sehen, die hybriden Angriffe finden jetzt ja schon bei uns statt. Wir haben es mit den massiven Destabilisierungskampagnen überall in Europa und in den USA zu tun. Das Auswärtige Amt hat in einer Studie gerade erst dargelegt, wie innerhalb eines Monats mit 1 Million Twitter-Nachrichten versucht wurde, hier die Meinungen zu dominieren, die gezielt eingespielt wurden. Wir haben die Morde auf EU-Staatsgebiet, all diese Dinge finden statt. Wir haben jetzt möglicherweise im größten Finanzskandal der letzten Jahre die Beteiligung eines russischen Spions. All das sind ja Dinge, die immer wieder aufgedeckt werden und wo wir einfach, glaube ich, die Augen öffnen müssen und aufwachen müssen. Also wenn Zeitenwende eins sein kann, dann das Aufwachen aus der Vorstellung, dass wir mit all dem nichts zu tun hätten und eine ganz friedliche Welt hätten. Nein, wir sind in der Konfrontation mit diesem Regime und das müssen wir deutlich sehen.
Herr Helmich, ist die SPD, auch die SPD, aufgewacht?
Ja, ich glaube, wir sind hellewach. Nämlich gerade an dem Punkt, wo es um die, auch die Darstellung der eigenen Interessen, ich sag mal, das Sondervermögen, das wir eingerichtet haben und die Vorschläge, die da aus dem Kanzleramt gekommen sind, die wir umgesetzt haben, deuten ja nun mal alle darauf hin, dass klar ist, in welche Richtung der eigene Kurs gehen muss. Wir müssen uns selber verteidigungsfähiger machen. Das ist auch nicht nur eine Frage der Bundeswehr, das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Bund, Länder und Gemeinden müssen an der Stelle zusammenarbeiten. Es nützt keine Bundeswehr, wenn wir nicht transportieren können. Also es ist mehr als das Beschaffen von Munition und von Gerät. Auch die Frage, wer will denn bei der Bundeswehr seinen Dienst tun? Diese Frage, die kommen alle mit dazu und die bringen wir also nach vorne.
Eine WhatsApp hat uns geschrieben, Herr Robakowski, Zitat, wenn wir heute keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern möchten, könnte es in naher Zukunft notwendig werden, unsere Soldaten in die baltischen Republiken zu entsenden, wo ein möglicher Angriff durch Russland stattfinden könnte. Das ist die Meinung von Herrn Robakowski. Dann Morten Reitmeier hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich zitiere, ich habe den Eindruck, dass in der Taurus-Debatte aber auch schon früher Fanatiker den Ton angeben, befeuert von den Massenmedien, die in völlig verantwortungsloser Weise Deutschland in eine unmittelbare Kriegsbeteiligung drängen. Die umfangreiche und notwendige militärische Unterstützung der Ukraine muss ihre Grenze dort finden, wo die Bundesrepublik in einen Krieg verwickelt wird. Das ist die Meinung von Morten Reitmeier. Und Joachim Förster hat uns ebenfalls geschrieben, Zitat, nun unterhalten sich hochrangige deutsche Offiziere über unverschlüsselte Verbindungen darüber, welche russischen Ziele man mit dem Taurus angreifen könnte. Bei so viel militärischem Dilettantismus und diplomatischem Ungeschick wird es langsam gefährlich. Die Taurus-Lieferung, die im letzten Jahr ohne große Worte möglich und militärisch wirkungsvoll gewesen wäre, erscheint dadurch nun tatsächlich heikel zu werden. Das ist die Meinung von Joachim Förster. Und dazu passt unser Anrufer Robert Koch. Er hat uns aus Quickborn angerufen. Er ist ehemaliger Luftwaffenoffizier. Schönen guten Morgen, Herr Koch.
Ja, guten Morgen.
Das ist genau Ihr Punkt.
Genau, guten Morgen in Hörbahn. Ja, mein Punkt ist der, also ich bin sicherlich kein unverantwortlicher Kriegstreiber. Ich muss vorweg schicken, wie gesagt, ich bin pensionierter Luftwaffenoffizier, seit einigen Jahren pensioniert und habe fast 30 Jahre an der Schnittstelle zwischen Militär und Politik gearbeitet. Und davon die letzten 11 Jahre als Diplomat und auch in der internationalen Abrüstungsorganisation. Mhm. Und ich gebe auch hier ausschließlich meine persönliche Meinung wieder und sicherlich keine Details, die irgendwie kollidieren könnten mit meiner Verschwiegenheitspflicht, die ich ja auch nach meiner Pensionierung unterliege. So, also ich persönlich, was das Thema dieser Abwehrproblematik angeht, sehe ich das so, dass es natürlich in der Aufgabe und in der Verpflichtung des deutschen Luftwaffeninspekteurs ist, dass er sich mit seinen Fachleuten über die verschiedenen Einsatzszenarien dort unterhält. Schließlich haben die ja auch entsprechend eine Unterrichtungspflicht gegenüber der politischen Führung.
Aber natürlich, vielleicht noch ein bisschen erklären, was passiert ist für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen hatten. Ja. Und zwar hat der russische Staatssender RT am Freitag ein ungefähr 30-minütiges Gespräch zwischen dem Inspekteur der Luftwaffe und drei hochrangigen Offizieren, das abgehört worden ist, veröffentlicht und wo es eben um die Frage ging, unter welchen Umständen möglicherweise doch, falls das politische Signal und die Entscheidung so getroffen würde, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden könnten.
Genau, selbstverständlich. Und wir haben das ja vorhin schon von einem Ihrer Diskussionspartner gehört. Selbstverständlich muss man davon ausgehen, dass russische Nachrichtendienste hier den gesamten Westen abhören und damit natürlich auch hohe deutsche Militärs. Und das ist natürlich eine sehr naive und durchaus auch überhebliche Art und Weise gewesen, sich über so ein Thema, so ein brisantes Thema sich zu unterhalten. Und wenn auch der Inspekteur und seine Fachleute dort zum Ergebnis kommen, dass die Ukrainer diese Marschflugkörper natürlich selber programmieren können und kein deutscher Bundeswehrsoldat da seinen Fuß da auf ukrainischem Boden setzen kann, will ich mich jetzt nicht weiter auslassen, was das für parteipolitische Konsequenzen hat, was der Kanzler da von sich gibt, wie auch immer. Mhm. Das ist nicht das Problem.
Das werden wir hier in der Runde besprechen.
Exakt, genau. Aber was das Thema des Einsatzes angeht, selbstverständlich ist es das verbriefte Recht der Ukrainer, völkerrechtlich verbrieftes Recht, dass die sich mit allen militärischen Mitteln wehren. Und natürlich ist die Taurus eine Waffe, die sie selbstverständlich dann auch gegen militärische Ziele, Kommandozentren oder Depots auf ukrainischem Boden einsetzen könnten, wenn sie das denn wollen. Und eigentlich meiner Meinung nach müssen sie das sogar tun. Und das hat mir bis jetzt auch keiner erklären können, ob der Iran oder Nordkorea jetzt Kriegspartei gegenüber der Ukraine sind, weil deren Waffen, die sie den bekanntermaßen ja den russischen Streitkräften zur Verfügung stellen, ja auch auf ukrainischem Boden eingesetzt werden.
Und dennoch gibt es da natürlich erhebliche politische und auch völkerrechtliche Überlegungen aus dem Kanzleramt, die sind Ihnen ja auch bekannt. Und das werden wir jetzt gleich in der Runde auch nochmal hier unter den Politikern natürlich besprechen. Aber vielleicht nochmal die Rückfrage an Sie. Hat Sie das nicht, Sie haben gesagt, es ist völlig klar, dass Russland den gesamten Westen abhört. Ja. Aber wie überrascht sind Sie, dass solche hochsensiblen Gespräche offenbar über Plattformen stattfinden, die überhaupt nicht gesichert sind, ganz offensichtlich?
Bin ich eigentlich nicht, muss ich ganz echt sagen. Mhm. Möglicherweise auch zum Erstaunen vieler Hörer oder auch zu Ihrem Erstaunen. Denn ich habe ja in meiner Vergangenheit immer wieder auch mit Politikern und hohen Militärs zu tun gehabt. Ja? Und hohe Militärs, die heute bei Talkrunden bei Frau Maischberger oder Herrn Lanz auftreten, da frage ich mich natürlich, was haben die denn in der Vergangenheit eigentlich gesagt, als sie festgestellt haben, dass ihre unterstellten Bundeswehrstreitkräfte hier langsam aber sicher runter reduziert worden sind, was beispielsweise Munition angeht und so weiter und so fort. Da ist ja eigentlich nie irgendetwas zu hören gewesen. Ja, man hat das wohl offensichtlich immer stillschweigend in Kauf genommen. Und was ich bin mir sehr sicher, dass der Luftwaffeninspekteur und seine Offiziere in der Vergangenheit auch kompetent durch den MAD beraten worden sind, wie die Abhörlage aussieht. Und dass man dann trotzdem hergeht und solche Gespräche führt, das ist eigentlich unverantwortlich in meinen Augen.
Unverantwortlich, also auch das wird noch weiter untersucht werden. Das hat ja das Verteidigungsministerium auch angekündigt. Ja. Herr Koch, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise, Ihre Einschätzung. Dann sind wir natürlich auch bei dem Thema, über das jetzt viel gesprochen wird, die Affäre um das abgehörte Gespräch zwischen dem Inspekteur der Luftwaffe und drei hochrangigen Offizieren. Bundeskanzler Scholz sprach von einem ernsten Vorgang. Verteidigungsminister Pistorius hat Aufklärung gefordert. Die Unionsfraktion fordert eine Erklärung von Scholz, eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses und hat auch einen Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen. Wolfgang Hellmich von der SPD, wie groß ist der Schaden, der da entstanden ist?
Jetzt machen wir erstmal das, was der Verteidigungsminister tun will, durch das BAMAT aufklären, wie der Vorgang war, ob die Sicherheitsanforderungen an diese WebEx-Konferenz eingehalten worden sind oder nicht. Ich denke, da werden wir dann den Bericht des BAMAT auch schlichtweg abwarten müssen, bevor man dann ein Urteil darüber abgibt.
Aber Tatsache ist ja, dass die Abhöraktion stattgefunden hat und dass da ein Gespräch mitgeschnitten und veröffentlicht worden ist, das doch durchaus sensible Informationen enthalten hat, oder?
Ja, da hat der Verteidigungsminister auch das Nötige zugesagt, dass natürlich die Generäle untereinander über Szenarien sprechen. In diesem Gespräch ja auch klar war, wie die politischen Leitlinien sind. Soweit ich den Text gelesen habe, das gehört habe. Ob das jetzt alles so stimmt oder verändert, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da ist das BAMAT am Werke. Und dementsprechend wird die Aufklärung dieses Vorganges auch stattfinden. Das Entscheidendere dabei ist aber auch, das politisch einzuordnen. Ich sag mal, zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht ein russischer Sender diese Dokumente oder diese Mitschriften, nämlich just nach der Rede von Putin, just zum Zeitpunkt, wo die Beerdigung Nawalnys, das, ich denke mal, von Russland ermordeten, gerade erst geschehen ist. Also man muss das in diese zeitlichen Zusammenhang einordnen, damit man den Stellenwert erkennen kann. Und wenn ich auf meinem Handy bei WhatsApp einen Anruf aus der Russischen Föderation erhalte, ja, dann lösche ich den auch sofort und gehe natürlich nicht ans Telefon. Was mir aber nur klar gemacht hat, wir alle, auch die hier im politischen Raum betätigt sind, sind Ziele der Aufklärung des russischen Geheimdienstes, der russischen Geheimdienste. Darüber müssen wir uns im Klaren sein.
Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen, wie groß ist der Schaden dieser Abhöraffäre aus Ihrer Sicht?
Die Abhöraffäre oder das abgehörte Telefonat verdeutlicht, was passiert, nämlich dass Russland bei uns spioniert. Und das fügt sich in die Reihe ein, dass Russland bei uns spioniert, destabilisiert und all die Dinge tut, die gerade passiert. Also wir sind Ziel von russischen hybriden Angriffen.
Und dass Deutschland es dann so der anderen Seite möglicherweise auch etwas einfach macht, oder?
Ja, genau, dass wir es vielleicht etwas einfach machen, dass wir nicht hinreichend Wert auf Sicherheit in dem Bereich legen. Und da finde ich, ist es wichtig, Herr Helmich hat vorhin über die notwendigen Investitionen in die Bundeswehr gesprochen, was vollkommen richtig ist, aber wir müssen es hinkriegen, diesen Sicherheitsbegriff weiterzufassen. Wir müssen sehen, dass wir dringend unsere Spionageabwehr auf Stand bringen müssen bei uns. Wir müssen in IT-Sicherheit investieren und dazu, wenn wir die Destabilisierung nehmen, gehören eben auch all die Fragen von Medienkompetenz, von Demokratiestärkung und all diese Dinge. All das sind Sachen, die für unsere Sicherheit unbedingt notwendig sind und wir müssen in den Köpfen klar haben, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was passieren muss. Und ich bin bei Herrn Helmich, der nicht der Inhalt war wahnsinnig spektakulär bei dem abgehörten Gespräch, sondern interessant ist der Zeitpunkt, zu dem es veröffentlicht wurde, nämlich als eine ganze Reihe unangenehmer Nachrichten für Russland auch hier öffentlich diskutiert wurden. Die vielen Trauernden um Nawalny, das waren sicherlich Bilder, die Putin nicht gerne wollte, von denen er gerne ablenken wollte, die russische Einmischung in den Wirecard-Skandal. All diese Dinge sind, glaube ich, Sachen, von denen Russland ablenken wollte. Deswegen jetzt die Veröffentlichung, den Zeitpunkt müssen wir sehen. Und beim Inhalt, der bestätigt letztlich das, was wir schon länger sagen, also in Bezug auf Taurus beispielsweise, ist eine politische Entscheidung, ob man sie liefert. Aber man kann Taurus liefern, es dauert eine gewisse Zeit, aber wir haben genug, wir könnten sie fit machen. Und es gibt die Trägersysteme, auf die könnte man sich vorbereiten und es braucht keine Bundeswehr, um sie vor Ort einzusetzen. Das sind Dinge, die man da nochmal hören konnte, aber das hat man auch vorher schon, haben wir immer wieder gesagt, und deswegen braucht es jetzt die politische Entscheidung, sie zu liefern. Das ist aber nicht das eigentlich Spektakuläre, sondern wichtig ist, dass wir bei uns in die Köpfe reinkriegen müssen, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt. Und das ist die Lehre, die wir unbedingt ziehen müssen und da eine viel größere Wachsamkeit in Deutschland kriegen müssen. Und die erreicht man ja nicht, wenn man immer wieder sagt, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, dann haben wir nichts mit diesem Krieg zu tun, dann unterstützen wir nur die Ukraine und wir letztlich sind völlig außen vor.
Also ganz unspektakulär, pardon,
Wagner. Wir haben ein eigenes strategisches Interesse, ja, werden angegriffen und müssen da agieren.
Ja, ganz so unspektakulär war das Telefon, das Gespräch, nee, auch inhaltlich sicherlich nicht. Ich erinnere nur mal daran, dass eben auch die Präsenz von britischen Soldaten auf dem Staatsgebiet der Ukraine dort besprochen worden ist, dass dort Leute vor Ort seien. Das ist natürlich aus Sicht Londons oder auch aus Sicht von Paris hochproblematisch, denn man will ja nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Knut Abraham von der CDU, für wie groß halten Sie diesen Schaden?
Also ich halte das Ganze, den gesamten Vorgang mit beiden Ebenen, der technischen Ebene des Abhörens und der politischen Ebene, die dadurch noch deutlicher geworden ist, für ein erhebliches Desaster. Und zwar insbesondere für den Bundeskanzler selbst. Und deswegen ist es auch richtig, dass er sich gegenüber dem Deutschen Bundestag erklären muss in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, die wir beantragt haben. Und die Frage eines Untersuchungsausschusses wird man dann klären müssen, wenn klar ist, ob es ein systematisches Geheimschutzversagen gegeben hat. Denn ist es ja nicht so, wie die lieben Kollegen hier gerade geschildert haben, dass es nur am Bewusstsein mangelt, sondern es gibt Regeln für Geheimschutz und an die sind ist sich nicht gehalten worden. Der Bundeskanzler selber hat weiterhin keine Gründe genannt, sondern nur angedeutet, weswegen er Taurus verweigert. Er hat dabei die Verbündeten desavouiert. Sie haben es gerade gesagt, Herr Heckmann, die Briten sind furious, sind wirklich wütend, dass durch seine öffentlichen Äußerungen und jetzt auch durch diese Aufzeichnung des Telefonates deutlich geworden ist, dass dort britische Soldaten tätig sind, helfen. Die Bundesregierung ist durch den ganzen Vorgang der Veröffentlichung blamiert worden. Das ist nicht ein Betriebsunfall und es hat auch nicht in erster Linie mit Nawalny zu tun, sondern hier ist die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland Ziel gewesen. Wir sind blamiert worden mit diesem Vorgang und es herrscht als schönes und trauriges Ergebnis weiterhin eine komplette Verwirrung um die deutsche Haltung und zwar insbesondere auch mit Blick auf die Widersprüche, die sich zu Frankreich ergeben. Und dabei ist das Wesentliche völlig außer Acht gelassen worden, weswegen wir Taurus brauchen, nämlich um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden, um Frieden zu befördern, wenn Putin nicht bereit ist, diplomatisch einzulenken, gilt eben die Logik der militärischen Auseinandersetzung und dafür ist Taurus unbedingt nötig.
Also wir haben es mit einer... Ja, pardon, Herr Hörmlich, in der Debatte sollen da gleich auch drauf reagieren können, denn das sind ja schon auch massive Vorwürfe. Aber zunächst möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, Herrn Kitzig zu begrüßen. Er hat uns aus Jena angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Kitzig, was ist Ihr Punkt?
Ja, guten Tag, viele Grüße in die Runde.
Herzlichen Dank, Grüße zurück.
Ich glaube, dass unser Kanzler einen größeren Fehler gemacht hat. Er kann in seinen Worten, die er dort zu der Frage der Taurus-Marschflugkörper gemacht hat, nicht unsere engsten Verbündeten beschädigen, nämlich Großbritannien und Frankreich. Die ganze Situation zeigt doch eine gewisse Uneinigkeit in Europa und ich stelle fest, die hat zugenommen. Und unser Kanzler ist an der Sache nicht ganz unschuldig. Es ist durch seine unglücklichen Formulierungen passiert, dass nun Wladimir Putin rote Linien ziehen kann bezüglich des Marschflugkörpers. Und das ist ein großer Fehler. Sicherlich hat sich Präsident Macron sehr weit rausgelehnt mit einem Bodeneinsatz. Aber ich gebe ihm insofern recht, dass er einem potenziellen Gegner, und das ist nun mal Russland, wenn die Ukraine den Krieg verliert, stehen wir schneller im Krieg, als es uns lieb ist, nicht im Klaren zu lassen, welche Maßnahmen wir dort in petto haben, beziehungsweise die wir uns vorbehalten, um den weiteren Einfluss der russischen Armee und vor allen Dingen auch über die ganze Ukraine dort zuzulassen.
Okay.
Das ist für mich ganz wichtig.
Herr Kitzig, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf aus Jena. Schönen Gruß nochmal zurück. War eine klare Meinung. Ich will es vielleicht nochmal ergänzen, was mit den Äußerungen von Bundeskanzler Scholz gemeint gewesen ist. Er hat ja in der vergangenen Woche noch ausführlicher begründet, weshalb für ihn eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nicht in Frage kommt, nämlich mit dem Argument, dass Deutschland und die NATO nicht in den Krieg hineingezogen werden darf und vor allem, was jetzt schon zweimal erwähnt worden ist, das, was Großbritannien und Frankreich an Zielprogrammierung und Begleitung leistet, das könne Deutschland nicht leisten. Und da wurde ihm vorgeworfen, dass er im Prinzip indirekt die Präsenz französischer und britischer Soldaten in der Ukraine bestätigt hat, was natürlich nicht im Interesse von London und Paris ist. Wolfgang Hellmich, ist dieser Vorwurf nachvollziehbar?
Also klar ist, was der Kanzler erklärt hat und er hat erklärt, es wird kein Einbeziehen der NATO und dann auch Deutschlands und der EU in den unmittelbaren Krieg oder mittelbaren Krieg geben. Er hat auch klargestellt, dass die Lieferung des Taurus nicht geschehen wird mit der Begründung, die er dazu gegeben hat. Das wird nun in den öffentlichen Debatten von links nach rechts und rechts nach links gedreht. Aber die Entscheidung, die der Kanzler zu treffen hat und was auch sein Recht ist und seine Aufgabe ist, die ist jetzt so getroffen. Und deshalb sollte man sie denn auch so akzeptieren. Sie wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, sondern sie steht klar im Raume. Damit ist aber eigentlich auch der Weg frei, unsere Debatte auf vielleicht andere wichtigere Fragen dann zu konzentrieren, nämlich wie wir die Ukraine gemeinsam zwischen NATO und EU abgestimmt unterstützen. Und da gibt es einige deutsche Initiativen, die genau an dieser Stelle zusammen mit Niederländern und anderen uns nach vorne bringen und die militärischen Anforderungen, die die NATO definiert, mit den Geldern, die die EU hat, kombiniert. Das hat es so in der Vergangenheit auch nicht gegeben und ist dringend nötig.
Ja, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über die weiteren Maßnahmen. Stichwort Munition ist ja auch ein Stichwort, das, wo sich die Europa jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, muss man ja sagen, denn die Ukraine hat Munitionsmangel und Europa liefert die versprochenen Munition eben nicht. Aber da können wir gleich nochmal zu kommen, aber ich möchte bei dem Taurus-Thema doch nochmal bleiben, denn da sind da viele Fragen noch offen. Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen, für wie glücklich halten Sie das, dass da über die Aktivitäten der Briten und der Franzosen, der angeblichen Aktivitäten auf dem Grund der Ukraine so öffentlich gesprochen wird von Seiten des Kanzlers?
Da knüpfe ich gerne an den Kollegen Knut Abraham, denn ich finde, er hat auch einen wichtigen Punkt gesagt, worauf Putin zielte mit der Veröffentlichung, und das ist die Spaltung des Westens, und das ist ein Keil in uns reinzutreiben. Das kann Putin gut und das hat er mit der Veröffentlichung auch hier gemacht und sicherlich trägt dazu bei, über was in dem Gespräch gesprochen wurde. Darum ist es auch richtig, dass er intensiv untersucht wurde, welche Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten wurden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unbedingt Geschlossenheit halten, und das heißt auch nicht darüber sprechen, was andere machen, nicht öffentlich andeuten oder rumspekulieren. Ich glaube, das ist fatal und wir dürfen nicht den Eindruck erwecken bei unseren Partnern, bei den Briten, bei den Franzosen, aber auch bei anderen, wir seien in irgendeiner Weise unsichere Kantonisten und das weder in Fragen von Sicherheit und Geheimhaltung noch in Fragen der hinreichenden Unterstützung der Ukraine.
Aber genau das hat ja der Kanzler getan und das ist ja immerhin der Bundeskanzler.
Ja, ich bin ja nicht der Kanzlererklärer. Nee,
klar.
Ich kann ja nur sagen, was jetzt wichtig ist, was wir jetzt tun, nämlich dringend darauf hinwirken, dass wir diese Geschlossenheit wieder kriegen. Und das heißt, wir müssen erstmal in Zukunft unterlassen, über solche Dinge weiter öffentlich zu sprechen. Und andererseits zeigen, dass wir die Unterstützung der Ukraine wirklich ernst meinen, bei der Munition jetzt vorangehen, diese Dinge tun. Und beim Taurus, ehrlich gesagt, und das ist das, was ich mit unspektakulär meinte, damit meinte ich nicht, dass es irgendwie irrelevant ist, worüber gesprochen wurde, sondern bezüglich des Taurus wurde in diesem Telefongespräch das gesagt, was wir Grüne die ganze Zeit sagen, wir können sie liefern, wir brauchen keine Bundeswehr vor Ort und wir können das machen, indem die Ukraine geschult wird und vom Hersteller ausgebildet wird. Wenn der Kanzler sie nicht liefern will, dann muss eine dazu passende Begründung geliefert werden. Die habe ich bislang noch nicht gehört. Da ist er offenbar irgendwie falsch beraten in der Frage, wie Taurus eingesetzt werden muss. Aber das finde ich wichtig, das nochmal aufzuklären. Und ansonsten muss man jetzt sagen, wie das vom Deutschen Bundestag klar formulierte strategische Ziel erreicht werden soll, mit welchen deutschen Mitteln, nämlich weit über die Frontlinie hinaus präzise Angriffe wirken zu können. Und da ist jetzt die Bundesregierung in der Pflicht, das zu liefern. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, diese Geschlossenheit wiederherstellen und da nicht Paris auf Berlin, Berlin auf London oder wie auch immer uns gegeneinander streiten. Das ist das, was Putin letztlich erreichen will.
Bis zu den Nachrichten haben wir noch 2 Minuten. Andreas Schneider hat uns aus Bonn angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Schneider. Was ist Ihr Punkt?
Einen schönen guten Morgen, Andreas Schneider aus Bonn. Ich mache das mal kurz, weil wir ja kurz vor... Ja,
das wäre gut.
Ich einfach 4 Fragen stellen in die Runde.
Fangen Sie mit einer an.
Wie lange würde eine Lieferung und eine Einsatzbereitschaft von Taurus dauern? Frage 1. Frage 2. Hat die Ukraine überhaupt entsprechende Trägersysteme, das heißt Flugzeuge, um so eine Taurus da effektiv starten zu können? Oder hat die Ukraine eigene Flugzeuge, also aus russischer Produktion, denke ich jetzt mal, die kompatibel gemacht werden könnten? Wie lange dauert das? Und gibt es überhaupt noch relativ intakte Luftwaffenbasen in der Ukraine? Ich glaube nämlich, die Diskussion um Taurus ist ein bisschen illusorisch zu dem Zeitpunkt, weil wir reden hier, wenn Sie da Taurus-Manager hören, über ganz extrem lange Zeiträume, bis sowas auf die Reihe gebracht werden würde. Und ich wüsste nicht, dass da jetzt schon Echten oder Tornados oder Gripen oder F-15... Okay. Ja,
dann darf ich Ihre 3 Fragen bisher zumindest an den Knut Abraham vielleicht weitergeben. bis zur Nachricht noch.
Die Fragen sind natürlich ganz relevant, aber das sind genau Fragen, die unter Beachtung von Geheimschutz von Militärs und anderen Sicherheitsexperten besprochen werden müssen. Und das sind im Detail Fragen, die wir nicht über das Radio besprechen sollten.
Mhm. Herr Helmich?
Da gebe ich Herrn Abraham recht. Es gibt genau ein fliegendes System, das den Taurus tragen kann. Das ist der Tornado. Und der wird bald ausgefasst. Und das ist das einzige System, das es gibt.
Gut, dann sind immerhin...
Würde ich ehrlich gesagt anders sehen. Spanien, Südkorea kann man bei Wikipedia nachlesen. Beispielsweise haben ja auch Taurus. Man kann gucken, unter was für anderen Systemen es da eingesetzt wird. Da brauche ich gar keine Geheimschutzregeln, sondern Wikipedia-Lektüre. Aber ich glaube, was wir jetzt schauen können, die Lieferung von entsprechenden möglichen Trägersystemen ist ja angekündigt, die F-16-Lieferung an die Ukraine. Und das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das dauert eine gewisse Zeit, bis sie eingesetzt werden können. Und diese Zeit müsste man nutzen, um die Integration unter dieses System zu ermöglichen und auch die Ausbildung zu machen.
Und da möchte ich zwei E-Mails verlesen. Einmal von René Lutz. Er schreibt uns, Zitat, wer kann es verantworten, für den im Verteidigungssinne kaum erkennbaren Zusatznutzen des Taurus gegenüber den bisher eingesetzten Marschflugkörpersystemen der Briten und Franzosen Deutschland dieser sehr realen Gefahr auszusetzen? Dabei sollte nicht übersehen werden, dass sowohl England als auch Frankreich atomares Gegenschlags- und damit Abschreckungspotenzial gegenüber einem atomaren Vergeltungsschlag Russlands habe. Deutschland hat dies nicht. Das ist die Meinung von René Lutz. Und Wolfgang Rottmann hat uns ebenfalls geschrieben, ich bin grundsätzlich dafür, der Ukraine alles Benötigte zur Verfügung zu stellen, aber wir liefern bereits so viel Material, dass die Bundeswehr eigentlich fast nichts mehr abgeben kann. Unsere Streitkräfte haben nur eine begrenzte Zahl von Taurus vorrätig. Wenn wir weiter alles hergeben, was auf dem Wunschzettel steht, dann stehen wir bald ohne Hose da, so schreibt es Wolfgang Rottmann. Sollen sich doch bitte mal unsere europäischen Nachbarn etwas mehr ins Zeug legen und nicht immer nur wir das meiste übernehmen. Das ist die Meinung von Wolfgang Rottmann. Ja, wir haben gerade gesprochen über die Apple-Affäre, die am Wochenende aufgekommen ist, über das Gespräch zwischen den hochrangigen Bundeswehroffizieren und welche Folgewirkungen das auch hatte. Knut Abraham von der CDU, das wird jetzt auch von Seiten Moskaus ordentlich ausgeschlachtet, richtig?
Ja, absolut. Denn das ist ja genau das Ziel, Zwietracht zu sehen, Deutschland zu destabilisieren. Und deswegen müssen wir eine deutliche Antwort finden. Das eine ist das Interne, die Aufklärung. Aber wir müssen zu einem europäischen Zeichen der Geschlossenheit kommen. Und dazu ist es zuvorderst notwendig, dass Deutschland und Frankreich wieder eine gemeinsame Linie finden, dass dieses offensichtlich doch ziemlich zerrüttete Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten repariert wird. Denn für Moskau ist es die optimale Situation, wenn sich die führenden Köpfe in Europa streiten über Art und Ausmaß der Unterstützung für die Ukraine. Und dabei völlig in Vergessenheit gerät, worum es nämlich geht und übrigens auch in der europäischen Politik geht. Denn das politisch integrierte Europa, die EU, hat ja sehr gut funktioniert in der Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine mit Sanktionspaketen, mit ganz wichtig, mit der konkreten Beitrittsperspektive vorangetrieben von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also wir müssen in diesem Konzept, was wir haben, weitermachen und dürfen uns nicht...
Das ist der Knut Abraham, zugeschaltet aus Chisinau, Republik Moldau. Da ist die Leitung leider abgerissen, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist angekommen. Würde ich gerne nochmal weitergeben an Wolfgang Helmich von der SPD. Ich habe das Schlagwort zerrüttetes Verhältnis zu Paris mir notiert. Das sehen Sie nicht ganz so.
Ich sehe das nicht ganz so, weil bei den vielen Initiativen, wo wir zusammenarbeiten, wo Entwicklungsprojekte auf den Weg gebracht werden, wie FCAS und MGCS, bei allen Schwierigkeiten, die es da gibt.
Die Abkürzung, die müssen Sie kurz erklären.
Future Combat Air System, also ein neues fliegendes System, nicht nur ein Flieger, sondern auch ein sehr komplexes System, das mit Drohnen arbeitet und einen entsprechenden neuen europäischen Kampfpanzer, auch in einem sehr komplexen technologischen System, Dort arbeiten Deutschland und Frankreich sehr intensiv zusammen. Und ich glaube, das sind auch die Wege, die man da gehen muss, um Europa als Ganzes voranzubringen. Und da müssen Deutschland und Frankreich auch zusammen Arm in Arm auch eine Führungsrolle übernehmen. Ich glaube, das ist dann genau der richtige Weg. Wir setzen da auf das Bündnis der NATO. Wir setzen nach wie vor auf den atomaren Schutzschirm, der auch mit über die NATO organisiert wird, mit unserer atomaren Teilhabe, dem Kauf der amerikanischen F-35, um diese Teilhabe zu erfüllen. Also ich glaube, es gibt da vielfältig auch breit angelegte Initiativen, um die Verteidigungsfähigkeit und die Abschreckungsfähigkeit, und dazu gehört auch der Taurus, der NATO zu stärken und Putin gegenüber deutlich zu machen, versuche es gar nicht erst, weil wir werden auch unsere baltischen Nachbarn schützen.
Und dennoch, Herr Helmich, sind die Differenzen zwischen Berlin und Paris ja offen zutage getreten. Das kann man ja nicht in Abrede stellen. Werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Zunächst aber Erik Schlösser aus Eppstein im Taunus. Schönen guten Morgen. Was ist Ihr Punkt?
Guten Morgen, ich grüße Sie. Also mein Punkt ist die Überschrift: Ich glaube nicht, dass die Europäische Union auseinander zerbricht oder massiven Schaden nimmt an der Entwicklung in Russland und Ukraine. Ich glaube eher, dass die Europäische Union auf einer Schulbank sitzt und jetzt erst richtig lernt, mit Krisen umzugehen. Denn die Europäische Union ist mehr oder weniger zu Friedenszeiten entstanden, was gut so ist und was wir alle schätzen. Aber jetzt haben wir es mit immer größer werdenden autokratischen Regimen zu tun, die geopolitisch an Ressourcen kommen müssen, nicht nur um ihre Bevölkerung zu ernähren, sondern auch um sich selbst zu schützen. Und deswegen müssen wir lernen, als viele, die sich zusammensetzen müssen, viele Länder und viele Menschen, gegen ganz wenige, die schnelle, präzise und unverständliche Entscheidungen treffen, dagegen halten zu können. Und deswegen kann man zum Thema Taurus zum Beispiel, ist meine persönliche Meinung, wir sind in unserer Verpflichtung der NATO gegenüber verpflichtet, unser Land und unsere Bündnispartner zu schützen. Wenn wir das aber nur für 2 Tage oder 3 Tage gewährleisten können, weil dann unsere Munition und unsere Waffen alle sind, dann können wir nicht unsere letzten guten Waffen weggeben und uns damit wehrlos machen.
Da sind Sie also einer Meinung des Hörers, den ich gerade auch schon zitiert habe, nach dem Motto, Deutschland müsse da auch aufpassen, nicht zu viel abzugeben, um selber auch wehrhaft zu bleiben. Herr Schlösser, danke Ihnen für Ihren Anruf.
Wir müssen uns schützen, auch dem Krieg ums Wasser, der uns irgendwann erreichen wird. Und deswegen müssen wir selbst verteidigungsfähig bleiben.
Okay, Herr Schlösser, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter nach Erfurt zu Herrn Kerst. Schönen guten Morgen, Herr Kerst.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Also ich habe Ihrer Kollegin am Telefon gesagt, ich bin entsetzt, wie leichtfertig wir über Waffen und über Krieg sprechen inzwischen in den Medien und in den Diskussionen. Und wie leichtfertig auch Politiker, die wahrscheinlich nie eine Uniform angehabt haben, diesen Begriff in den Mund nehmen, ohne über Diplomatie nachzudenken. Mir fehlt komplett der Aspekt der Diplomatie und immer nur zu sagen, Putin will nicht verhandeln. Nein, die Frage ist doch, über was wird verhandelt? Das ist das Thema. Und wenn ich immer wieder höre, wir müssen siegen. Es gab, glaube ich, auf der Welt noch keinen Krieg, wo es einen Sieger gab. Ich erinnere an das Desaster in Afghanistan. Und die Führungsmacht der NATO war im letzten Jahrhundert an wie vielen Kriegen beteiligt? Vielleicht kann mir das einer der Beteiligten sagen. Ich hatte so die Zahl 14 im Hinterkopf. Und wenn ich die Rüstungsausgaben sehe in der Welt und sehe gleichzeitig die Aufgaben, die diese Welt hat, eine Weltbevölkerung zu ernähren, dann ist da eine Diskrepanz oder ein Gap, der inzwischen immer mehr aufklafft. Mhm. Also für mich sind das, Entschuldigung, letzten Satz
ja, noch, gerne.
Für mich sind das alles Rüstungslobbyisten, die Rüstung und die Aktionäre stärken, aber nicht den Friedenswillen eines Landes. Und der Friedenswille gehört zur Freiheit immer dazu. Mhm.
Herr Kerst, danke Ihnen für Ihren Anruf. Aus Erfurt gebe ich direkt in die Runde. Robin Wagner, vielleicht an Sie weitergereicht. Herr Kerst sagt, es wird hier überhaupt gar nicht über Diplomatie gesprochen mehr.
Also
Erstmal kann ich den Grundimpuls ja nachvollziehen und kein Mensch redet gerne über Waffen und das tut auch keiner von uns Politikerinnen und Politiker. Jedem von uns ist bewusst, dass das, worüber wir sprechen, dazu geeignet und bestimmt ist, Menschen zu töten und das ist schrecklich. Die Frage ist nur, was ist die Alternative dazu? Ich glaube, der Eindruck ist falsch, dass es keine diplomatischen Versuche gibt. Richtig ist, dass Putin derzeit kein Interesse daran hat, eine diplomatische Lösung zu machen. Er hat ja auch gerade in seiner Rede wieder betont, was letztlich das einzige Ziel ist, was für ihn dabei rauskommen kann. Und das ist eine vollständige Kapitulation der Ukraine. Das ist eine Aufgabe von eigener Souveränität. Das ist das, was er erreichen will. Und es gab so viele Versuche in der letzten Zeit. Unmittelbar vor der Vollinvasion gab es die intensive auch Reisetätigkeit der Außenministerin, des Kanzlers. Es gab immer wieder die Gespräche mit Putin. Es gab den Vorschlag der Chinesen. Es gab eine Initiative aus Afrika. Also viele haben es versucht, das Ganze in Richtung Frieden zu machen. Es gab die Verhandlungen in Istanbul, die übrigens nicht daran gescheitert sind, dass der Westen irgendwie gesagt hätte, da darf nicht weiter verhandelt werden, sondern dass gerade dann Putin Mariupol dem Erdboden gleichgemacht hat und die Grausamkeiten in Bucha und Irpin aufgetreten sind. Und völlig klar ist für die Ukrainer, den Horror von Bucha wollen sie nicht im ganzen Land haben. Darum ist eine Aufgabe der Souveränität keine Option. Also all die Versuche gab es. So. Und jetzt muss man sagen, Frieden kann Russland sofort herstellen, indem die russischen Invasionskräfte abziehen. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist dieser Horror von Bucha im ganzen Land Realität.
Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, der Krieg könne auch dadurch beendet werden, dass eben diplomatische Gespräche geführt werden. Und wenn die Ukraine einräumt, dass ein Teil des Gebiets, beispielsweise die Krim oder auch die ostukrainischen Gebiete, einfach nicht mehr ukrainisches Staatsgebiet sind. Das ist ja ein Vorschlag sozusagen, der sehr stark in weiten Teilen der Bevölkerung auch Anhänger findet.
Ja, ich kann auch verstehen, dass man diesen Wunsch hat, weil Krieg ist etwas Schreckliches. Aber erstmal, diplomatische Gespräche kann man nicht als Selbstgespräche führen. Das heißt, auch Russland müsste bereit sein, die zu führen. Und die Frage ist, worum werden sie geführt? Und zu erwarten, dass wesentliche Teile der Ukraine an Russland abgetreten werden, bedeutet diesen Besatzungshorror aus Bucha und Irpin, den wir kennen, den wir jedes Mal auch wieder erlebt haben und erfahren haben, wenn Gebiete befreit wurden, den über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das kann keine Option sein und die souveräne Ukraine muss das entscheiden. Ich finde, ein wichtiger Punkt, der übrigens eben ausgesprochen wurde von Herrn Schlösser vorher, war, dass wir tatsächlich jetzt auch lernen müssen, geschlossen zu sein. Und das finde ich einen Punkt, den wir unbedingt betonen müssen. Wir haben eine Allianz von Diktaturen, die immer stärker werden, die übrigens auch hinschauen, wie die Demokratien reagieren auf die Ukraine. Natürlich schaut sich China genau an, wie wir darauf reagieren, wenn Russland sich einfach so versucht, etwas zu nehmen. Iran schaut genau hin, was passiert. Alle beobachten das genau. Und da müssen wir lernen, als Demokratien stark beieinander zu stehen und uns auch nicht selber auseinander dividieren. Und das noch zur Frage, die vorhin angesprochen war, zum atomaren Schutzschild. An der Stelle gehen bei mir die Alarmglocken an, weil ich die Argumentation sehr gefährlich finde, die Herr Lutz war, glaube ich, der Hörer auch gebracht hat. Die Briten und Franzosen haben Atomwaffen, wir nicht. Also da an der Stelle betreiben wir selber ein Auseinanderdividieren unseres Bündnisses. Wir haben Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und wenn wir da selber nicht mehr darauf vertrauen, dann ist es nicht weit her, glaube ich, mit der Geschlossenheit unserer Unterstützung.
Wolfgang Helmich, vielleicht auch an Sie die Frage. Wird zu wenig über Diplomatie gesprochen?
Ich würde dann auch gerne noch.
Ja, das klar. Ist viel, und das, da kann ich mich Herrn Wagner gerne nur anschließen, viel diplomatisch unternommen worden, um A, diesen Krieg zu verhindern und auch ihn zu einem Ende zu bringen. Aber alle Initiativen sind von Russland abgelehnt worden.
Aber und Rolf Mützenich, zum Beispiel Ihr Fraktionschef, bringt das ja auch immer wieder mit aufs Tapet, dass wieder mehr über Diplomatie gesprochen werden muss auch.
Ja, die Versuche sind ja auch da. Also ich wünsche einem Graf Lambsdorff als Botschafter in Moskau, der ja alles Mögliche tut, um auch Gespräche zu führen, um da etwas zu bewegen. Aber Putin hat erklärt, er will seine Kriegsziele mit aller Gewalt durchsetzen. Er wird davon nicht ablassen. Und deshalb braucht man auf der einen Seite in der Tat die Abschreckung. Man muss deutlich machen, dass man nur aus der Position der Stärke heraus Putin klar machen muss, er wird seine Ziele nicht erreichen und ihm auf die Art und Weise auch in entsprechende Gespräche und entsprechende Verhandlungen zu zwingen. Freiwillig und aus eigenem Antrieb wird er dieses nicht tun. Und deshalb gehören die Fragen von Abschreckung und Stärke und Diplomatie immer zusammen und an diesem Kurs sollte man auch stringent festhalten. Die Angebote zu Gesprächen sind ja da. Auch die Ukraine hat, Präsident Zelensky hat seinen Plan auf den Tisch gelegt. Alles ist von Russland abgelehnt worden und hat auch seinen Zielen.
Herr Abraham, Sie wollten sich zu dem Punkt auch noch kurz melden.
Ja, ich würde gerne auch aus der eigenen diplomatischen Erfahrung nur darauf hinweisen, dass es für diplomatische Bemühungen, die wir uns doch alle wünschen, eine Grundlage geben muss. Es müssen Basisgrundlagen sein, genau wie in einem zwischenmenschlichen Verhältnis. Bevor man sich in einem Nachbarschaftsstreit an einen Tisch setzt, müssen bestimmte Grundlagen gegeben sein. Und hier gab es bei Putin nicht die leiseste Andeutung in der Rede. Und Medvedev hat schlichtweg das schiere Existenzrecht der Ukraine negiert. Das Land, sagt Medvedev, ist ein künstliches Gebilde, was sich entscheiden kann zwischen totaler Niederlage und Anschluss an Russland. Und ich zitiere hier eben Medvedev, um zu zeigen, dass das beschreibt, dass eben die Mindestvoraussetzung für diplomatische Bemühungen nicht gegeben ist, wenn Russland am Existenzrecht der Ukraine rüttelt. Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kann es diplomatische Erfolgsaussichten geben.
Vergangenen Montag, da hat ja der französische Präsident Macron einen Vorstoß gemacht, der europaweit Wellen geschlagen hat. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Man könne nämlich eine Entsendung von Bodentruppen nicht ausschließen. Und das hat ja wirklich erhebliche Reaktionen in ganz Europa ausgelöst. Der Bundeskanzler Scholz, der hat darauf reagiert und gesagt, wir werden keine europäischen Soldaten in die Ukraine schicken. Wir wollen den Krieg zwischen Russland und der NATO nicht. Und wir werden alles tun, um ihn zu verhindern. Wolfgang Helmich von der SPD, war das richtige Signal?
Unter den Regierungschefs, die dort in Paris zusammengesessen haben, war das ja klar. Da scheint es ja diskutiert worden zu sein und Präsident Macron ist damit trotzdem an die Öffentlichkeit gegangen. Er hätte eigentlich damit rechnen müssen, dass es diese Antwort gibt, weil ja vorher schon dieser Vorschlag eben abgelehnt worden ist. Deshalb ist die klare Aussage und die klare Haltung der europäischen Regierungschefs ist da von Kanzler Scholz zum Ausdruck gebracht worden. Und das kann man immer nur wieder unterstreichen, dass dieses Wort eine gemeinsame Haltung der europäischen Staatschefs ist. Und damit ist die Frage klar und geklärt. Und wir können uns wieder den anderen wichtigen Fragen zuwenden, nämlich wie wir die Ukraine unterstützen.
Robin Wagner, wie erklären Sie sich denn den Vorstoß des französischen Präsidenten? Ist das der Ärger darüber, dass Deutschland beispielsweise immer noch keine Taurus-Marschflugkörper liefert, obwohl England und Frankreich ähnliche Waffensysteme schon längst geliefert haben?
Mir scheint, dass da ein Vorstoß rein interpretiert wird in was vielleicht gar kein Vorstoß war, sondern eine generierte Überschrift aus einer Aussage auf die Frage, kann man etwas ausschließen? Es gab ja zu keinem Zeitpunkt einen Vorschlag von Präsident Macron, Bodentruppen einzusetzen, sondern lediglich die Antwort auf das Ausschließen. Und da hat er hingewiesen auf etwas, wo ich durchaus auch meine, dass man sich da zumindest mal Gedanken drüber machen sollte, nämlich die Frage von strategischer Ambiguität. Müssen wir immer Putin genau sagen, was wir tun, was wir nicht tun? Und uns sozusagen vollkommen berechenbar machen.
Insofern war es ein Fehler, von Anfang an Bodentruppen auszuschließen?
Ich glaube einfach, wir sollten Putin nicht immer sagen, was wir tun. Ich bin dagegen, Bodentruppen einzusetzen. Ich bin schwer dafür, dass wir alles daran setzen, keinen unmittelbaren Krieg zwischen NATO und Russland zu haben, uns nicht direkt an Kampfhandlungen zu beteiligen. Da bin ich vollkommen dafür. Aber muss man immer ein vollkommen berechenbares Schema für Putin machen? Ich glaube, an der Stelle nützt die Berechenbarkeit nur dem Diktator, der selber vollkommen unberechenbar agiert und auch nicht Rücksicht darauf nimmt, was wir tun, sondern eskaliert, so wie er eskalieren möchte. Man hat es ja auch gesehen, als Putin massiv seine Nukleardrohung vor einigen Monaten schon hochgefahren hat und dann die Ansage gekriegt hat aus den USA, wenn das passiert, gibt es eine deutliche Reaktion. Ohne genau auszudefinieren, was das sein wird. Dann prompt wurde die Drohrhetorik im Kreml runtergefahren. Also insofern glaube ich einfach, ist es wichtig, nicht immer genau zu sagen, was wir tun. Gleichzeitig ist das Ziel vollkommen richtig, dass wir nicht selber an diesem Krieg beteiligt sind.
Aus Leipzig ruft uns an unser Hörer Herr Mitteregger. Schönen guten Tag, Herr Mitteregger. Was ist denn Ihre Frage
hier? Guten Tag Ihnen allen. Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Ich bin Österreicher, lebe aber seit 91 hier in Deutschland. Und zwar, ich habe einen 30-jährigen Sohn,
der im Zweifelsfall ja einrücken müsste. Und mir geht es wirklich viel zu schnell, dass viele alte Männer, ich bin ja selbst einer, darüber bestimmen im Zweifelsfall, ob man in einen Krieg zieht. Denn für mich war im deutschen Grund schon einmal dieses Wollt ihr den totalen Krieg. Und ich glaube, dass das bei den heutigen Waffen viel schneller in sowas enden kann. Mir ist es wirklich zu schnell, dass genau die Menschen, ich sage jetzt nur beispielhaft Hofreiter, ganz große Sprüche machen, die selbst
Sie meinen den grünen Politiker.
Noch einrücken würden. Also mir wäre leicht ums Herz, wenn zuerst, wie früher das Wort Herzog, daher kam es ja, weil es vor dem Heer herzog, die befürworten sollen, gefälligst dann aber auch vor den jungen Menschen an die Front. Ich weiß, das klingt plakativ, aber es ärgert mich furchtbar, wie schnell bei Lanz oder diversen anderen Sendungen darüber geplaudert wird. Und die darüber bestimmen, das meine ich jetzt ganz ernst, das sind die, die bei Lanz oder im Bunker sitzen. Und das nervt mich tierisch. Sie haben, wenn ich mir das als Österreicher erlauben darf, einen Kanzler, der von Vergesslichkeit betroffen war, als er sich erinnern sollte. Und als er dem deutschen Volk seine Politik erklären sollte, hat er auch geschwiegen. Und jetzt, oh Katastrophe, lernt er das Sprechen und spricht genau da, wo er besser wie ein Kardäuser schweigen sollte. Ich finde das wirklich
laienhaft. Da kann man es wahrscheinlich auch nicht recht machen. Auf der einen Seite wird er kritisiert dafür, dass er nichts sagt. Und dann, wenn er seine Politik begründet, dann sehen Sie da auch anders für Kritik. Herr Mitteregger, aber ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Leipzig. Dazu vielleicht Wolfgang Helmich von der SPD.
Ich glaube, dass an dieser Situation auch Robin Wagner recht hat. Man soll nicht über alles sprechen, was man militärisch tun will und was man auch tun könnte. Man muss das im Unklaren und Ungewissen lassen. Das gehört mit zu der Auseinandersetzung in dem strategischen Kommunikationsraum, in dem wir uns an der Stelle bewegen. Und deshalb ist es bei der Frage der Initiativen diplomatischer Art ja auch richtig, über Reisetätigkeiten viele Gespräche, wie jetzt die Außenministerin auf dem Balkan, wie der Kanzler in Richtung Südamerika, auch das Bündnis der Demokraten zu stärken, weil der Angriff Putins geht ja nicht nur gegen die Ukraine, sondern weit darüber hinaus. Alles, was Demokratie bedeutet, ist für ihn ein Dorn im Auge. Und da muss man die Fronten breiter ziehen, da muss man auch die Bündnisse breiter ziehen, nämlich Bündnisse der Demokraten, um sich gegen solche Bestrebungen, die weltweit nun an Ausmaß zunehmen, auch etwas entgegenzusetzen.
Ja. Und dazu passt das Stichwort Super Tuesday, morgen in den USA, Vorwahlen der Republikaner. Es läuft ja alles darauf hinaus, dass Trump der Kandidat der Republikaner werden wird und dürfte auch durchaus gute Chancen gegen Biden haben, den amtierenden US-Präsidenten. Knut Abraham von der CDU, fällt die Unterstützung der Ukraine im Herbst also endgültig in sich zusammen? Schon jetzt blockieren ja die Republikaner.
Ja, das steht zu befürchten und zumindest müssen wir uns auf ein solches Szenario intensiv, schnell und mächtig vorbereiten. Und das sind wir noch nicht. Und dazu gehört eben, um es noch einmal zu unterstreichen, die Einigkeit zwischen den Verantwortungsträgern in den verschiedenen europäischen Ländern und bei der Europäischen Kommission. Also hier haben wir eine große Aufgabe, uns jetzt darauf vorzubereiten. Andererseits, noch ist Trump nicht gewählt, aber darauf können wir uns nicht ausruhen.
Herr Wagner, vielleicht noch ein Wort dazu aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir dürfen nicht immer nur ängstlich darauf starren, was passiert, wenn Trump gewählt wird. Denn dann würde ja mitschwingen, wenn das nicht passiert, können wir so weitermachen wie bislang. Auch jetzt reicht unsere Hilfe, so stark sie ist, noch nicht aus. Auch jetzt ist der Krieg noch nicht beendet. Auch jetzt hat die Ukraine nicht alles, was sie zur Verteidigung braucht. Und selbst wohlmeinende Demokraten sagen uns, ihr müsst mehr tun, um diesen Krieg zu beenden, euch mehr engagieren. Und ich glaube, das ist das, was wir uns als Europäer zu Herzen nehmen müssen und mehr tun. Und das im Übrigen noch als letzter Satz zu Herrn Mitteregger, dass um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern, darum geht es, den Krieg nicht weitergehen zu lassen. Hätten wir in Georgien schon stärker reagiert, hätten wir auf die Annexion der Krim stärker reagiert, auf all diese russischen imperialen Angriffe, dann wäre die Lehre nicht gewesen, man kann Nachbarländer angreifen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt tun, um in Zukunft Kriege und Ausweitung zu verhindern.
Streit um Taurus-Marsch, Flugkörper und Bodentruppen für die Ukraine. Fällt Europa auseinander? Das war unser Thema heute in Kontrovers mit Knut Abraham von der CDU, Wolfgang Helmich von der SPD und zuletzt gehört jetzt Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke Ihnen für diese Diskussion, allen unseren Hörern und Hörern natürlich auch. Uns erreicht noch eine Eilmeldung. Bundeskanzler Scholz hat sich zum Thema Taurus jetzt noch einmal zu Wort gemeldet. geantwortet mit den Worten, falls eine Lieferung die deutschen Soldaten beinhalten würde, dann sollte das ausgeschlossen werden. Also interessante Formulierung heute an diesem Montag. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Hier folgt gleich Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Schönen Tag.